Verkunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Heute mit einer gespaltenen Persönlichkeit, muss ich fast sagen. Bei mir sind mit seinem neuesten Roman Spiegel-Bestseller-Autor Janne Mommsen und sein geistiger Vater Volkmar Nebe.
Moin.
Moin. Wie gut kennt ihr euch?
Inzwischen haben wir uns ganz gut kennengelernt. Wir sind auch gut miteinander befreundet. Auch.
Ja?
Ja. Nee, also ich höre ja auch auf beide Namen.
Es sind tatsächlich ein und dieselbe Person. Wie nennen deine Freunde dich?
Es gibt Freunde, die mich Janne nennen und Freunde, die mich Volkmar nennen, je nachdem, wann die mich kennengelernt haben.
Okay. Oder wo?
Ja, genau. Ja.
Also um es nochmal festzuhalten, im Pass steht Volkmar Nebe.
Genau.
Und auf dem neuen Buch als Autor Janne Mommsen, das kleine Friesencafé. Darüber wollen wir in dieser Ausgabe Kunst mich mal sprechen. Wir wollen aber auch sprechen über das, was aus deiner Sicht einen guten Schriftsteller ausmacht. Wir wollen ein bisschen Sehnsucht, ein bisschen Fernweh wecken. Wir wollen darüber sprechen, warum es vielleicht gut war, auch als Stahlarbeiter und Psychiatriehelfer zu arbeiten. Wir gucken auf das spannende Leben von Volkmar Nebe, sprechen über seinen Blick auf das aktuelle Kulturgeschehen in Schleswig-Holstein. Auch da gibt es noch ein kleines bisschen was. Und falls Sie sich wundern, dass es atmosphärisch ein bisschen anders klingt heute als sonst, wir sind, auch Corona-bedingt natürlich, an der frischen Luft, um diese Ausgabe Kunst mich mal aufzuzeichnen. Du hast das warm genug?
Ja, so bei 3 Grad geht so.
Mein Handy hat gesagt 9.
Nein, ich wollte nur ein bisschen angeben.
Aber barfuß sitzen. Nein, das stimmt nicht, er hat Schuhe an. Wir sitzen, ja, im Hintergrund hört man die Kieler Möwen schreien, direkt an der Förde, frische Ostseeluft um die Nase. Allein die Location hier schreit ja förmlich danach, als erstes auf deine Biografie zu gucken. Denn hier in der Gegend, 3 Kilometer weiter nördlich.
Ja, bist du in der Wieg geworden. Bin ich groß geworden, ja. Das ist hier Heimatgebiet.
Fühlst du dich denn auch heimisch, wenn du jetzt wieder herkommst, nach ein paar Jahren?
Na klar, ist ja alles vertraut hier. Also das ist, das geht gar nicht weg. Dieses Gefühl, das ist einfach immer da.
Du bist groß geworden mit Blick auf die Ostsee?
Ja, das stimmt.
Luxus?
Also da, wir konnten direkt über die ganze Förde gucken da von diesem Haus. Das war so ein Mietshaus, was auf dem Hügel stand.
Wahnsinn.
Und ja, aber wir haben das nachher gar nicht mehr gesehen. Wir haben es ja jeden Tag vor uns gesehen. Und wenn Leute zu Besuch kamen, dann haben die bei uns immer an der Scheibe geklebt. Aber ja, für uns war das ja jeden Tag.
Ist normal.
Ja, war normal, also alltäglich. Ja.
Ich habe da an der Stelle fällt mir eine schöne Geschichte. Da hat mich mal ein Freund aus Bayern besucht und wir sind hier, die Kieler Förde, sind wir lang gefahren, rauf Richtung Schilksee, Olympiahafen, weil ich ein bisschen mehr und so zeigen wollte und auf dem Rückweg sagt er aber, wo ist denn das Kaufhaus hin? Sag ich, wie Kaufhaus? Und dann zeigt er auf die Förde und sagt, hier war doch vorhin große weiße Wand, viele Fenster. Da hat er tatsächlich einen der Kreuzfahrer gesehen und das gar nicht für ein Schiff gehalten, weil er das gar nicht realisiert hat, dass wir direkt am Wasser hier langfahren.
Ja, gut, kann man schon mal verwechseln.
Die Ostsee, von manchen ja liebevoll als überflutete Wiese bezeichnet. Von hier aus ging es für dich dann rüber zum Teilzeitmeer, andere Seite Schleswig-Holstein, Zivildienst an der Nordsee?
Ja, genau. Ich habe mir das auch bewusst ausgesucht. Ich habe mir eine Arbeitsstelle dann in Nordfriesland ausgesucht und da auch ja, mitten auf dem Land alleine gewohnt, hinterm Deich.
Dann entnehme ich deiner Biografie, es folgte eine längere Zeit als Stahlarbeiter, Psychiatriehelfer, Lastwagenfahrer, Barpianist.
Ja.
Was war denn da los? Volkmar Nebe Anfang 20 auf der Suche nach sich selbst?
Kann man so sagen, ja. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe das natürlich gemacht, nicht aus Spaß oder für eine Lebenserfahrung, sondern um Geld zu verdienen, schlicht und einfach. Und ich wollte damals viel reisen und dann musste ich halt arbeiten.
Stahlarbeiter klingt irgendwie...
Ja, Stahlarbeiter war stahlverarbeitende Industrie, das war in Bielefeld. Ja, das war schon eine ganz eigene Welt, die kannte ich natürlich auch nicht. Ja, und Psychiatriehelfer hat sich nachher so entwickelt, weil ich mal Psychologie angefangen habe zu studieren. Und da habe ich so einen Job in der Psychiatrie gemacht und den habe ich dann immer weiter gemacht.
Ja. Und Barpianist, ich habe irgendwo gehört, du bist auf dem Traumschiff gefahren als Pianist.
Ja, das stimmt. Das
auf
war,
dem richtig echten?
Ja, auf dem echten Traumschiff. Auf diesem Schiff wird auch versucht, diese Serie zu imitieren. Also das heißt, diese Eisbombe, die zum Schluss immer reingetragen wird nach dem Essen mit den Wunderkerzen drauf, die gibt es wirklich.
Echt?
Ja, die wird da wirklich reingetragen. Nein. Und dazu habe ich dann eben Musik gemacht.
Ist voll schön hier draußen, ne?
Ja.
Ich spüre gerade so die Sonne auf meiner Stirn, höre die Möwen im Hintergrund schreien.
Das kann so weitergehen.
Wenn das nicht so frisch wäre, dann könnte man hier noch ein bisschen länger bleiben. Was hat dich zum Schreiben gebracht? Gab es da irgend so eine Initialzündung, dass du gesagt hast, ich werde Schriftsteller? Oder ging das so stückweise los? Und du hast gemerkt, okay, damit kann ich auch Geld verdienen, ist besser als Stahlarbeiter.
Ja, das sowieso. Aber nein, ich habe Musik studiert und da habe ich schwerpunktmäßig Filmmusik studiert und mich sehr viel mit Filmdramaturgie beschäftigt. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, wobei ich erstmal beim Fernsehen gearbeitet habe und da alles geschrieben habe, was so geht. Also von Serien bis Tatort,
Alles, wofür du Geld gekriegt hast.
Jeder, der mich bezahlt hat, hat mich bekommen.
Ja, Tatort Nummer Folge 496 von Volkmar Nebe.
Ja, das war der erste Tatort mit Maria Fortwängler. Lastroma Mischung.
2003 oder so.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also das muss ich schon sagen.
Ist das anderes Schreiben als ein Roman?
Naja, das Romanschreiben ist als Autor befriedigender, weil ich ja im Drehbuch nur so die Rahmenhandlung beschreibe und die Dialoge. Hm. Und die Bilder und die Ausstattung, das machen ja andere. Während ich im Roman ja alles mache. Da bin ich auch Regisseur, Ausstatter, ich mache die Kostüme, wenn man so will. Also ich kann das bebildern, wie ich das will. Und das ist natürlich eigentlich viel schöner.
Jetzt sind wir hier in der Hauptsache. Der Anlass war das kleine Friesencafé. Ja. Ist seit ein paar Tagen auf dem Markt. Dein, glaube ich, 21. Roman. Ich habe heute früh nochmal nachgeguckt. Von 0 auf Top 3 in der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja.
Hammer, oder?
Ja, also das ist schon toll. Also ich meine, es ist für mich immer sehr überraschend. Es kommt mir immer so vor wie so ein Lotto-Gewinn oder irgendwie so. Das passiert ja irgendwo anders, in irgendwelchen Buchhandlungen, die ich nicht kenne. Und dann bin ich immer natürlich sehr überrascht, wenn dann sowas passiert. Aber ich freue mich riesig darüber, ja. Ist klar.
Wir sollen vielleicht mal kurz erzählen, worum es geht. Willst du es machen?
Kannst du auch machen.
Wir können das zusammen machen. Es geht um Julia, die in Gelsenkirchen Floristin ist.
Ja.
Kleine Auszeit braucht, sich aufmacht auf den Weg nach Föhr.
Ja, also sie hat, eine Auszeit ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Sie hat die Klatte ihrer Mutter gefunden in Gelsenkirchen, also die früh verstorben ist und damals auf so mit Kugelschreiber ihre Glücksorte gemalt hat. Und diese Orte will sie finden.
Und die sind alle auf Föhr.
Die sind auf Föhr, da hat ihre Mutter eine Kur gemacht. Und deswegen, und die möchte auch Julia malen, diese Orte, um ihrer Mutter da irgendwie näher zu kommen.
Das heißt, sie lässt ihre Oma in Gelsenkirchen zurück, macht erstmal, sich mit dem Auto auf, fährt durch die Nacht an Hamburg vorbei, bis rauf nach Dagebüll, nimmt da die Fähre.
Ja.
An der Stelle übrigens ist mir aufgefallen, du kennst dich ja echt gut aus in der Ecke, ne? Also die Fähre, die du da benennst, die ist gerade seit 2 Jahren, glaube ich, in Betrieb.
Ja. Na klar, ich bin ja da häufig und ich habe auch zu allen möglichen Leuten Kontakt. Ich kenne Matrosen auf den Fähren, mit denen ich schon zusammen an der Bar gesessen habe und so. Das,
echt?
Ja, das ergibt sich dann ja so im Laufe der Jahre dann auch.
Du hast es gerade eben gesagt, Julia sucht, ausgehend von der Klatte ihrer Mutter, nach ihrem Glücksort. Diese Suche, die zieht sich wie so ein roter Faden durch den ganzen Roman, durch die ganzen knapp 300 Seiten. Am Anfang, relativ weit vorne, wird ihr gesagt, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, du musst diesen Ort selber entdecken, sonst kannst du ihn nicht erkennen.
Ja.
Ich habe eine Idee, aber sag mal, wie du das gemeint hast.
Naja, es ist so, wenn man in der Marsch ist, die ist flach und es sieht erstmal alles gleich aus, aber welcher Ort dann so eine spezielle Bedeutung bekommt, das findet man dann erst selber. Also diese Landschaft ist ja so, auch wenn man auf dem Deich steht, man ist der höchste Punkt in der Landschaft und trotzdem unter diesen riesigen Himmeln wieder ganz klein. Und das, so diese Gleichzeitigkeit, das finde ich jedes Mal sehr faszinierend.
Hast du da ein bisschen deine eigenen Glücksorte mit reingebracht in das Buch?
Ja, klar. Es gibt so Orte, da passiert einfach etwas, wenn ich da bin.
Und wenn ich dich frage, welche Orte das sind?
Das sind ganz verschiedene Orte. Zum Beispiel ist es die Fähre, wenn ich auf die Fähre gehe und die Fähre ablegt, so dieser erste Meter, wenn die Fähre so das Festland verlässt, habe ich das Gefühl, es fällt erstmal so ganz viel von mir weg. So Ballast. Und dann fährt sie einfach diese Fähre durchs Wattenmeer in eine ganz neue Wirklichkeit. Also das finde ich jedes Mal unglaublich toll.
Ja, ich glaube, da können jetzt ganz viele Segler dir nachempfinden, sobald die Leinen los sind und man das Land hinter sich gelassen hat, bleibt auch Stress und Corona und alles Mögliche.
Na klar.
Erstmal dann hinter sich zurück irgendwie.
Ja.
Das ich hätte ein bisschen erwartet, dass du sagst, Glücksort musst du selber erfahren. Kann ich dir nicht sagen, welcher das ist.
Nein, das ist einer. Aber die anderen Orte, die muss man tatsächlich selber finden. Auf jeden Fall ist es so, dass man das Gefühl hat, dass die Gedanken dort einfach mehr Platz haben am Wattenmeer. Und man guckt so in die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, also die ist ja auch immer so ein bisschen Symbol für Tod auch. Mhm. Also kann auch unangenehm sein. Aber die ist gleichzeitig wunderschön. Und das tröstet einen dann auch wieder. Also das, also da passiert ganz viel, wenn man da ist.
Das macht was mit einem.
Ja, genau. Ja.
Ich könnte jetzt was vorlesen aus dem Roman, dass wir so einen kleinen Eindruck kriegen, wie du schreibst. Muss ich aber nicht. Dafür haben wir einen Fernsehstar. Wer diese Drombuschs kennt, Fernsehserie aus den 80ern, kennt auch Sabine Karg. Die hat die Hörbuchfassung auch für das kleine Friesencafé jetzt gelesen.
Ja.
Du hast mir einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Was müssen wir wissen, um diesen Ausschnitt zu verstehen?
Das ist am Anfang. Kapitän Haag Paulsen macht die letzte Fahrt mit der Fähre.
Haag Paulsen, das klingt auch schon so ein bisschen norddeutsch, ne?
Jo, der kommt auch von da und ist auch auf der Insel geboren. Mhm. Und er ist 67 und die schmeißen ihn raus sozusagen in die Rente. Und er fühlt sich überhaupt nicht so. Er sagt, ich möchte ein bisschen weiterfahren. Ich bin fit, ich kenne die Gewässer hier und kommt damit nicht zurecht. Und hat auch jedem an Bord verboten, überhaupt darüber zu reden, dass das seine letzte Fahrt ist. Also kein Brimborium bitte, ist seine Ansage.
Passend dazu hören wir im Hintergrund die Fähre über die Kieler Förde rum. Gut, dann hören wir mal rein. Hier ist Sabine Karg mit einem kleinen Ausschnitt aus Das kleine Friesencafé.
Haag betätigte den Knopf für das Schiffshorn und beugte sich zum Mikro. »Wir legen jetzt ab Richtung Föhr«, teilte er unaufgeregt mit. Er gab den Befehl zum Leinenlösen. Behutsam buxierte er die Norderaue mit dem Joystick aus dem Dagebüller Hafen heraus. Obwohl ihm die Gewässer im Wattenmeer seit frühester Jugend bekannt waren, blieb er aufmerksam. Mit einem Auge schielte er immer aufs Echolot, das die Wassertiefe anzeigte. Der ausgebaggerte Kurs war durch Buhnen abgesteckt, aber wegen der Gezeiten konnte sich die Fahrrinne jederzeit verschieben. Dann passierte es. Sie liefen auf Schlick. Die Natur hatte sich nicht an die Prognose gehalten. Das Wasser war nicht gestiegen. Zusätzlich drückte eine heftige Windböe die Fähre zur Seite. Haag versuchte noch, mit dem Joystick das Schiff herumzureißen, aber es war zu spät. »Tja«, murmelte er. Auch Steuermann Roloff zuckte nur mit den Achseln. »Laut Vorhersage haben wir in 10 Minuten wieder genug Wasser unterm Kiel.« »Na denn«, brummte Haag und ließ die Maschinen herunterfahren. Im Grunde freute er sich, dass seine letzte Fahrt nicht so ereignislos verlief, wie erwartet. Er beugte sich zum Mikro, um eine Durchsage an die Passagiere zu machen. »Hier spricht Kapitän Paulsen. Wir sitzen wegen extremer Ebbe fest. Sobald wieder Wasser da ist, fahren wir weiter.« Er fügte hinzu, »Wer es eilig hat, kann gerne zu Fuß vorgehen.« An seinem letzten Tag war so ein Spruch drin, fand er. Er verließ die Brücke und schaute sich auf dem Oberdeck um. Dort war alles in Ordnung. Viele Passagiere schienen die Verzögerung zu genießen. Sie waren auf hoher See, die Sonne schien, die Temperatur war angenehm. Wer wollte da meckern? Klar, Nörgler und Klugscheißer gab es natürlich auch, zum Beispiel der Typ, der sich jetzt vor ihm aufbaute. Mitte 40, schmale Lippen, Stoppelhaarschnitt. »Wie lange dauert das denn noch?« sagte er gereizt. Haag kratzte sich am Kinn. »Das kann sich hinziehen.« »Wenn Sie mehr Gas geben, geht es mit Sicherheit schneller«, greinte der Mann. »Aber die Reederei will Treibstoff sparen, stimmt's? Euch geht es doch nur ums Geld und wir Passagiere müssen das ausbaden.« Haag legte seine Stirn in Falten. »Das mit dem Gas kann ich probieren, aber vorher muss ich noch ein anderes Problem lösen.« »Was denn?« »Wir sind zu schwer«, raunte Haag ihm zu. »Und dagegen kann man nichts tun?« »Doch, wir müssen einen Passagier über Bord werfen.« Der Typ sah ihn entsetzt an. »Ich suche gerade Freiwillige«, fügte Haag hinzu und blickte ihm fest in die Augen. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte der Mann keinen Sinn für friesischen Humor.
Macht sie großartig, finde ich, Sabine Karg.
Ja, ich habe auch wirklich um sie gekämpft. Also ich habe sie kennengelernt und wusste, das ist genau meine Sprecherin und habe dann dafür wirklich gekämpft, dass sie meine Hörbücher liest.
Warum denn, ausgerechnet Sabine?
Ja, Sabine ist ja eine richtige Plattdütsche und sie kann zum Beispiel die wörtliche Rede richtig norddeutsch lesen. Und das war, das finde ich grandios, wie sie das macht.
Und noch einmal zurück zu dem Buch, das, ja, ich habe gesagt, fast 300 Seiten. Und ist jetzt rausgekommen. Das heißt, geschrieben hast du das wahrscheinlich zu Beginn des Lockdowns.
Ganz genau.
War das hilfreich, dass du gesagt hast, jetzt habe ich Ruhe, jetzt bin ich abgeschlossen, jetzt stört mich keiner?
So vielleicht nicht, aber die Sehnsucht nach dem Sommer und nach etwas Schönem war natürlich umso größer. Und deswegen würde ich vielleicht denken, war die Leidenschaft, mit der ich daran gegangen bin, noch stärker als sonst. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich beschreibe eine Welt, die hinter mir liegt. Aber ich habe mich natürlich auch danach gesehnt, dass sie wieder vor mir liegt. Also, dass ich die wieder genauso erlebe.
Eine Welt, die du gerne hättest.
Ja, natürlich. Bisschen, wie ja, wir alle.
Ja, klar. Sehnsucht nach Weite, nach Himmel, nach Meer, nach Licht, Luft, Freiheit.
Ja, klar.
Steckt alles drin. Und als ich das Buch jetzt gerade gelesen habe, wir stecken im Lockdown 2.0 sozusagen, kommen auch nicht raus. Ich hatte Schwierigkeiten, das Buch wegzulegen. Ich dachte, ja, geil, da will ich hin. Das ist Urlaub, das
ja,
ist frei.
Das,
ist,
das freut mich.
Du hattest Haag Paulsen eben schon erwähnt, Sharky. Das sind ja knorrige, das sind ein bisschen schräge, auf jeden Fall einzigartige Typen, denen Julia auf der Insel da begegnet. Ja, wie gesagt, der schrullige Kapitän, der mit seinem Rentnerdasein zu kämpfen hat. Eine wichtige Rolle spielt Finn Ole in seinem altmodischen Trainingsanzug, der jüngste Bürgermeister von Olzum, dem Julia gerne seinen strengen Scheitel ändern würde.
und den Trainingsanzug auch.
Und den Trainingsanzug auch. Karen ist mir aufgefallen, die rothaarige Besitzerin vom Führer Snoop Chrome. Ja. Eine Bonbon-Manufaktur, wo Julia sich regelmäßig Aprikose- und Brause-Lakritz-Bonbons kauft. Lecker. Den Laden gibt es übrigens wirklich.
Ja, also natürlich.
Die Chefin heißt
ja
allerdings Enken.
Genau, Enken-Brodersen, genau.
Genau. Wie dicht hast du deine Figuren im Buch an der Realität entlang geschrieben? Denn ich meine, Enken wird mit Sicherheit den Snoop-Chrome-Laden wiedererkennen und sagen...
ja, sicherlich.
Janne, was hast du da gemacht?
Sicherlich, aber ich versuche das immer ein bisschen zu vermeiden, aber beim Snoop-Chrome, das ging irgendwie nicht anders. Es ist ein kleiner Ort, in dem der ist in Övenum und da... Also da kann es nicht zwei Läden geben. Ansonsten muss ich immer sehr genau schreiben immer und auch rückwärts recherchieren. In Hamburg könnte ich schreiben, ein Kiosk in Bahnhofsnähe. Wenn ich auf Föhr schreibe, ein Kiosk in Hafennähe, dann sagen alle jetzt Petersen oder Jansen. Wie meinst du denn jetzt? Ja. Also das heißt, ich muss schon hinterher recherchieren und ich muss auch immer hinterher recherchieren, wenn ich Figuren beschreibe, ob sie nicht zufällig den realen Figuren entsprechen. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, der stinkige Filialleiter einer Bank, ja, dann kann ich Pech haben und es gibt da einen, der sieht genauso aus und dann kriege ich den Ärger meines Lebens. Ja. Das heißt, ich muss da immer versuchen, die Figuren immer zu verändern.
Das heißt, der Bürgermeister von Olzum, Haag Rieverts heißt er übrigens.
Ja, den kenne ich auch. Ja.
Wird der sich jetzt melden und sagen, ey, was hast du mir da jetzt, wie jung hast du mich gemacht, was hast du mir jetzt für einen Trainingsanzug und einen schönen, strengen Scheitel angedichtet?
Ja, nee, das, also der ist wirklich ein bisschen älter und so, das macht er nicht. Es gab mal eine Geschichte, da habe ich einen Laden für Bademoden und Dessous. Da habe ich die Besitzerin aus Versehen so beschrieben, wie sie war. Blond nämlich, hellblond und so weiter. Und dann habe ich, das fiel mir im letzten Moment ein, und dann habe ich das noch schnell geändert in rothaarig. Die Druckmaschinen wurden angehalten und das nochmal geändert. Ich habe ihr das dann erzählt und dann kam sie zur Premierenlesung mit einer roten Perücke.
Nein.
Ja.
Sehr schön. Das heißt aber, die Insulaner finden sich dann auch in deinem Buch irgendwie wieder und sind dann auch ein kleines bisschen stolz drauf, das höre ich da so durch.
Ja, klar. Also die sind, vor allen Dingen finden sie sich auch oft wieder, wo sie gar nicht gemeint sind. Also sie haben immer das Gefühl, sie wissen, wer da beschrieben wird.
Ja.
Und das dementiere ich auch nicht.
An der Stelle stelle ich mir die Frage, woher deine Leidenschaft für Föhr kommt. Ich meine, du bist an der Ostsee, wir haben vorhin drüber gesprochen, an der Ostsee groß geworden, mit Blick auf die Ostsee aus deinem Kinderzimmer.
Genau.
Da liegt Fehmarn ja eigentlich viel näher.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf Föhr gekommen bin. Erst wollte ich das auf dem Festland schreiben, diese Bücher. Und dann habe ich aber gedacht, nee, eine Insel ist eigentlich noch viel schöner. Ich habe da gar nichts, das war so intuitiv. Allerdings muss ich sagen, als ich das erste Buch geschrieben hatte, da gab es erstmal noch ein bisschen... Skepsis. Also ich durfte
auf der Insel.
Auf der Insel. Also da rief mein Verlag auf der Insel an und sagte, wie steht's denn? Wir bringen ein Buch raus, bundesweit.
Man muss dazu sagen, du warst auf der Insel, weil deine damalige Frau von Föhr kommt.
Ja, genau. Ja. Genau. Und dann, ja, also wie wäre es denn, wenn der Autor da mal liest? Das wäre doch mal eine tolle Idee vor Ort. Und dann kam zurück, nee, also dieses Jahr nicht und nächstes Jahr sind wir auch schon voll und danach sieht es auch schlecht aus. Und die fragten mich...
Volle Zustimmung.
Super. Und die riefen mich dann wieder an vom Verlag und sagten, hast du dich da irgendwie daneben benommen oder was ist da los? Und dann hat eine Buchvertreterin, die hat dann einen Buchhändler angerufen, mit dem ich heute befreundet bin, und den gefragt, ob er das nicht machen könnte, ob er das riskiert. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann wussten sie auch, ich will nichts Böses. Und 3 Jahre später habe ich dann eine Radtour gemacht mit Touristen zu den Schauplätzen meiner Romane. Und da hörte ich, wie die Tourismuschefin zur NDR-Reporterin sagte, ja, wir haben ja Janne Mommsen von Anfang an voll unterstützt, das war ja klar. Da wusste ich, okay, jetzt habe ich es geschafft.
Das heißt aber, die hatten Sorge, dass du sozusagen da interner in deine Bücher schreibst.
Ja, oder dass ich hätte auch schreiben können, die sind alle geisteskrank oder Feuchtgebiete, ne, Wattenmeer.
Ja.
Also wer weiß, also ich hätte ja sonst was schreiben können. Also ich wohne in Hamburg, also das ist sowieso, da ist man ja so per se auch ein bisschen verdächtig schon.
Jetzt ist dein Buch ziemlich weit oben in der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Wir haben es vorhin gesagt, von 0 auf 3. Hast du eine Erklärung dafür, woran das liegt? Ist das die Sehnsucht der Menschen, endlich wieder rauszudürfen, dass sie sich da wiederfinden? Wir träumen uns zumindest ans Meer auf die Insel.
Ja, also das hängt damit zusammen. Ich meine, ich hatte das Problem, dass es ja nun einen Lockdown der Buchhandlung auch gibt. Und deswegen musste ich mir andere Sachen einfallen lassen, um überhaupt Menschen erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass mein neues Buch erschienen ist. Denn oft, also ein großer Teil meiner Leserinnen und Leser, die gehen in Buchhandlungen stöbern und entdecken das.
Ja.
Und das fiel ja nun dieses Mal aus. Ja,
sagen, oh, das sieht schön aus.
Genau, schönes Cover.
Ja, mit Reetdach, der typischen Möwe.
Genau.
Blauer Himmel.
Genau.
Ein paar weißen Dekorationswolken. Ja, fällt aus. Das ist bei der Kunst ähnlich schwierig. Es gibt allerdings tatsächlich Möglichkeiten. Während Galerien, Ateliers und so weiter noch Corona geschlossen sind, dürfen wir Geschäfte, in denen es Essen zu kaufen gibt, öffnen. Das heißt, Malerei meets Mettwurst, könnte man sagen. Oder Kunst trifft Kassler in Großwittensee, einer rund 1300 Einwohnergemeinde mitten in Schleswig-Holstein, hängen tatsächlich beim örtlichen Fleischer jetzt Gemälde neben den Schinken. Frank Hajasch hat sich das für uns mal angeguckt.
Morgens um 9 ist die Welt in Großwittensee noch völlig in Ordnung, in der Fleischerei Behrens sowieso. Der Laden jedenfalls ist auf und mit Achim Schnurr der erste Kunde da, zwischen Verkaufstresen und den Plastiken und Objekten auf weißen Sockeln.
Ich freue mich drüber und ich kann mit Kunst was anfangen, aber nicht mit allem. So, ich unterscheide da, aber ich freue mich zum Beispiel darüber, dass wir hier Schiffe haben, die von einem professionellen Künstler hergestellt worden sind, gleichzeitig aber auch daneben ein Schiff steht, das ein 5-jähriger Junge gebastelt hat. Das habe ich noch in keiner Galerie gesehen, dass, was weiß ich, ein 10-jähriges Mädchen ein Messer schmiedet, das neben einem wunderbaren Objekt von Knut Flamberg steht.
Sie merken, Kunst spielt hier eine Rolle, eine wichtige, fast so wichtig wie Koteletts oder 100 Gramm Leberkäse. Knut Flamberg ist genannt worden, er ist der Initiator der Galerie, wo ja tatsächlich Kunst auf Wurst trifft. Als Absolvent der Kieler Mothesius Kunsthochschule und erfolgreicher Bildhauer ist er durch die Welt getingelt, seine Hamburger Galerie im Rücken. Dann kam vor 2 Jahren Wittensee, auch weil seine Liebste es dort nett fand, zu Recht.
In der Galerie geht es in erster Linie darum, dass sich die Menschen präsentieren mit ihren Ideen, dass sie ihre Kunst, ihre eigenen Ideen wertschätzen. Das Menschsein besteht aus Kunst und Kultur und das liegt momentan ja ziemlich im Hintergrund.
Von ihm selbst, von Knut Flamberg, sind reduzierte Bronzeplastiken zu sehen, wobei sein Hauptmotiv das Boot ist. Entlang des Wasserspiegels lassen sich Gedanken entwickeln, erklärt er, Boote seien Räume der Konzentration. Aber es geht eben auch anders. Ein Teenager aus dem Dorf hat eine ambitionierte, kleinformatige Landschaftsmalerei vorbeigebracht. Woanders liegt kunstvolle Näharbeit, eine wuchtige Holzschnitzerei lockt und so weiter. Alles im Schaufenster oder eben auf unterschiedlich hohen Sockeln im Raum.
Hier in der Galerie Dorfbühne wird Kunst auch anders definiert. Beuys sagte mal, jeder ist ein Künstler. Ich denke auch, dass die Kreativität nicht gemessen wird am Erfolg, sondern am Tun, am Schaffen, an der Lebensfreude. Und da sind hier alle herzlich eingeladen.
Zurzeit stellen 15 Kunstschaffende aus und das Netzwerk wächst, erzählt Fleischermeister Arno Behrens, der sich auf diese Idee sofort eingelassen hat.
Also ich finde es alleine schon sehr schön, dass das so ein Anziehungspunkt geworden ist für die Leute, wenn die hier spazieren gehen. Einige zücken ihr Handy und fotografieren dann auch mal ein Stück oder eben auch die Kontaktdaten, die auf den kleinen Zetteln stehen. Sonst ist hier abends halt ein unbeleuchtetes Schaufenster gewesen. Jetzt hat Herr Flamberg eben seine Beleuchtung hier eingebracht und die ist auch abends an und das wirkt einfach. Ne?
Wobei das Kunstprojekt dauerhaft erhalten bleiben soll. Achim Schnurr vorm Verkaufstresen hat seine beiden Mettwürste inzwischen verstaut. Abflug nach Haus.
Arno hatte gerade erzählt, dass er von einer Mitarbeiterin des Kindergartens angefragt worden ist, ob denn auch Platz da wäre, um Bastelarbeiten zu zeigen, die vielleicht im Kindergarten entstanden sind. Und das würde mich sehr freuen.
Super Idee.
Bitte?
Super Idee.
Ja, ist cool, ne?
Ja.
Was ist so, wenn du das so hörst, dass jetzt mittlerweile die Künstler beim Schlachter ausstellen aus Mangel an Möglichkeiten? Was ist so dein Eindruck, die Künstler, die du kennst um dich rum, wie kreativ gehen die mit der aktuellen Situation um?
Das ist sehr unterschiedlich. Also die zu Anfang war noch fast so, beim ersten Lockdown fast noch so eine Euphorie da. Wir haben alle was im Internet gemacht. Aber das ist dann so explodiert, also es gab dann tausende solche Beiträge, sodass die Einzelnen gar nicht mehr wahrgenommen wurden. Und man konnte es auch an den Klicks sehen, das wurde dann immer weniger. Und jetzt, muss ich auch sagen, treffe ich doch viele Leute, so vor allem im Theaterbereich, die sehr, sehr frustriert sind, weil sie auch nicht wissen, wie lange das noch dauert und wie es weitergeht vor allen Dingen.
Das wird noch spannend.
Aber so. Wir werden uns alle was Neues einfallen lassen. Ich wurde letztens angefragt, ob ich nicht Theaterstücke schreiben kann, die eine Stunde dauern, die man in diesem Hygienekonzept einfach schnell aufführen kann. Und auch zu aktuellen Themen, dass man einfach das Stück schreibt und raus damit.
Und?
Ja, überlege ich.
Cool, klingt gut.
Ja.
So, wir machen mal einen kleinen Cut. Denn jeden Gast, den wir hier im Podcast Kunst mich mal haben, den bitte ich darum, einen Lieblingsgegenstand mitzubringen, einen kulturellen im weitesten Sinne. Neben uns liegt eine Tüte und da drin ist, sag es selbst,
der friesische Julbaum, also der Weihnachtsbaum.
Genau, nicht eine einzige Nadel dran, denn die gehört da nicht hin.
Nee, ist aus Holz, ein Holzgestell und in dieses Holzgestell werden Figuren gehängt. Hier sind sie nun aus Holz, aber normalerweise aus Salzteig.
Mhm.
Schwein, Kuh, ein Schiff, eine Mühle. Und ganz unten stehen Adam und Eva.
Am Apfelbaum.
Am Apfelbaum,
genau. Obendrauf noch vier Kerzenhalter. Warum bedeutet dir gerade dieser Julbaum dir so viel, dass du ihn heute mitgebracht hast?
Den habe ich geschenkt bekommen auf der Insel, als ich eine Weihnachtslesung gemacht habe. Also es ist so, auf Föhr gibt es ja nicht so viele Bäume. Und deswegen hat man früher dann sich einen Weihnachtsbaum so gebaut. Sonst hätte man ja irgendwann auch die ganze Insel abgeholzt. Heute ist es natürlich anders, da kommen die dann vom Festland. Ja, ja, das ist etwas sehr Besonderes und ich habe mich darüber auch sehr gefreut. Und ja, und der steht, hat natürlich bei mir zu Hause einen Ehrenplatz, ist klar.
Echt, wo steht er?
In der Bücherwand.
In der Bücherwand?
Na klar.
Zwischen deinen Romanen?
Genau, und nicht meine, sondern ich habe ja auch noch ein paar andere.
Ja, der Trend geht zum Zweit- und Drittbuch. Genau. Sag mal, wenn du schreibst, da hat ja so jeder Schriftsteller so seine eigene, jeder Autor seine eigene Strategie. Manche gibt es, die stehen morgens um 5 auf, ganz diszipliniert und setzen sich sofort an den Schreibtisch. Manche schreiben, wenn ihnen die Ideen kommen oder bis spät in die Nacht rein. Zwischendurch mal machen sich Notizen in die Skizzenbücher, wenn da schöne Formulierungen plötzlich durchs Hirn wandern. Wie läuft das bei dir?
Ich setze mich immer an den Schreibtisch um 8. Und
morgens um 8.
Morgens um 8, genau. Und schreib los und schreib bis mittags. Dann mache ich eine Pause und dann, je nachdem, schreibe ich entweder noch nachmittags weiter. Ich schreibe immer und deswegen habe ich auch keine Schreibblockade. Es ist nicht alles gut, was ich schreibe. Zugegebenermaßen.
Es gibt vielleicht auch andere, die das sagen. Aber
ja, okay. Für manche Dinge, denke ich, hätte ich schon den Nobelpreis verdient. Und dann merke ich aber am nächsten Tag, vielleicht in einem anderen Buch, aber hier passt es jetzt gerade nicht. Also man wird manchmal so ein bisschen überwältigt von sich selbst. Und da muss man sehr kritisch mit umgehen, das ist klar. Nein, aber ich schreibe immer und ich stocke auch nicht, wenn ich nicht gleich weiterkomme. Ja, dann schreibe ich einfach auch manchmal auf, weswegen ich nicht weiterkomme und oder gehe ins nächste Kapitel.
Um dann bei dem vorigen Kapitel dann irgendwann weiterzuschreiben,
genau,
und du das Gefühl hast, jetzt weiß ich, wie es weitergeht.
Und manchmal weiß ich dann ja auch, wenn ich das folgende Kapitel geschrieben habe, was im Kapitel davor fehlte. Das weiß ich vielleicht dann erst.
Die Brücke, der Brückenabsatz sozusagen, um von A nach B zu kommen.
Genau.
Ja.
Also insofern mache ich das sehr regelmäßig und auch sehr diszipliniert. Dafür bin ich in anderen Dingen undiszipliniert. Das klingt jetzt so.
Ja, wenn du sowas sagst, das fordert ja quasi eine Nachfrage von mir heraus. Zum Beispiel Sport.
Oh, nee, Sport mache ich auch. Sport mache ich auch. Also das mache ich in der Pause. Also dieses körperliche. Aber ach Gott, ja. Ich trinke einfach gerne Rotwein und ich feiere gerne. Und naja, also das ist so, was soll's.
Oh, hat das was mit Disziplin zu tun? Wenn man das Leben an manchen Stellen auch genießt.
Ich meine,
in dem Friesencafé, wir suchen Glücksmomente. Glücksmomente müssen ja vielleicht nicht unbedingt nur Orte sein.
Man muss nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass Menschen, die asketisch leben und sagen, ich trinke nie Alkohol, ich mache jeden Morgen 2 Stunden Yoga, also dass die immer mehr Punkte kriegen.
Wo?
Bei vielen Menschen.
Ach so.
Wirkt immer vernünftiger und besser.
Ja, gut. Ja. Vielleicht muss man nicht so viele Punkte sammeln.
Nee, also in dem Punkt, nee, ich auch, muss ich auch gar nicht. Ich finde auch Menschen sehr sympathisch, die es anders halten.
Das kommt wie auf eine philosophische Ebene. Eine Freundin von mir hört deine Bücher gerne beim Putzen. Das lässt sich dann so schön wegträumen, sagt sie. Eine andere verschlingt deine Romane bei heißem Tee unter der Kuscheldecke auf dem Sofa. Für wen schreibst du?
ich schreibe für alle, also egal in welcher Form man das hört. Ich habe auch schon mehrmals Mails aus dem Krankenhaus bekommen. Also mir hat mal ein Mann gemailt, der ein halbes Jahr auf der Intensivstation gelegen hat. Und er sagt, er hat in dieser Zeit alle meine Bücher gelesen. Und das hätte ihn über diese Zeit getragen. Das hat mich richtig gerührt. Ich dachte, für das hat sich das auch nochmal extra gelohnt.
Es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass du schreibst für Menschen, die sich vielleicht ein bisschen wegträumen wollen, die ein bisschen was anderes brauchen, die ein bisschen Urlaub vom Alltag brauchen.
Ja, ich glaube, ich habe
so in die Richtung.
Ja, also ich glaube, ich habe eine positive Lebenseinstellung und versuche auch wirklich in allem immer das Positive zu sehen. Und ich sage auch immer, selbst in der Corona-Zeit wird ja noch gelacht. Also es ist ja nicht so, dass jetzt wir alle nur bedrückt rumlaufen. Es gibt ja auch die guten Momente und die muss man wirklich suchen. Und ich finde, die fallen einem jetzt auch nicht immer so zu und das geht auch nicht in jeder Situation. Aber im Prinzip, finde ich, ist das unsere Aufgabe, dass wir immer das Beste aus dem Leben machen. Hm.
Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Roman aus? Also ich meine, was gehört da rein? Wie hier jetzt ein bisschen Romantik, ein Hauch Sehnsucht, eine idyllische Umgebung, kleines Geheimnis, das es zu lösen gilt?
Ja, also es ist viel Fantasie, würde ich sagen, also gehört da rein. Und auch fließende Übergänge von der Wirklichkeit zum Traum sozusagen. Also dass man das nicht nur so trennt voneinander, sondern das geht so ineinander über. Und Leidenschaft natürlich, klar. Ohne Gefühle kann man so einen Roman gar nicht schreiben.
Nun gucken wir hier in dem Podcast auch immer ein bisschen auf das, was kulturell im Land los ist. Wir hatten vorhin schon Malerei meets Mettwurst.
Ja.
Und wie ein Silberstreif am Horizont ist da aktuell ja tatsächlich doch noch ein bisschen was in den Startlöchern. Also ich habe gesehen, St. Ann, das Museum in Lübeck bereitet aktuell eine Ausstellung zum 90. Geburtstag von Armin Müller-Stahl vor. Das Schleswig-Holstein Musikfestival hat dieser Tage sein Programm für den Sommer vorgestellt. Rund 160 Veranstaltungen, davon allerdings zwei Drittel Corona-bedingt Open Air. Wir hoffen auf gutes Wetter.
Ja.
Das Museum Kunst der Westküste, Alkersum, da sind wir schon wieder auf Föhr, hat gerade digital seine neue Ausstellung eröffnet. Spielt das Museum eigentlich in einem deiner Romane auch eine Rolle?
Ja, mehrmals, ja, klar.
Ich wollte gerade sagen, mir ist da irgendwas über den Weg gelaufen. Da sind jetzt in der aktuellen Ausstellung coole Sachen dabei, unter anderem von einem jungen Künstler, der in seinen Fotografien Unsichtbares wie Wind sichtbar macht oder das Element Luft darstellt. Das ist eine tolle Ausstellung. Wie geht's bei dir weiter?
Ja, also ich schreibe jetzt, beende jetzt gerade meinen Weihnachtsroman dieses Jahr.
Passend im Frühjahr?
Ja, das ist ein bisschen seltsam, also so jetzt bei diesem Wetter, aber das geht. Also ich bin aber jetzt aber auch fast fertig und bereite dann den Friesencafé-Roman vor fürs nächste Jahr.
Ja, auf dem Buchrücken vom kleinen Friesencafé steht der Auftakt zur neuen Friesencafé-Reihe von Bestseller-Autor Janne Mommsen. Das
genau.
Heißt, da kommt noch was.
Da kommt noch eine ganze Menge und das wird sich auch noch verändern, dieses Friesencafé. Und es werden auch von außen noch Leute reinkommen. Also das war auch meine Idee, mal eine längere Reihe zu schreiben.
So, jetzt muss ich hier einmal meine Stoppuhr mir rausholen. Wie stressfest bist du?
Wie meinst du das?
Naja, wie stressresistent. Kommst du gut klar mit Stress?
Ja.
Oder eher nicht so?
Doch.
Ja?
Ja.
Das ist gut. Wir haben nämlich in unserem Podcast Kunst mich mal, ich weiß nicht, ob du vorher schon eine Ausgabe gehört hast, sonst wärst du vielleicht vorbereitet, einen Stresstest.
Oh.
Ja, eine kleine Aufgabe für dich. Die Aufgabe, die du heute von mir kriegst.
Ja.
Du hast 60 Sekunden, um mir Dinge aufzuzählen, das ist was Assoziatives.
Ja.
Die du mit Föhr verbindest. Geht los.
Wasser, Priele, Wind, Wolken, grüne Marsch, flaches Land, Reetdachhäuser, Strandkörbe, Strandsand, Fahrradfahren, Drachenfliegen, Kitesurfen, Tee.
30 Sekunden hast du noch.
Eis, okay, das ist noch so viel. Eis essen, Kuchen essen, einfach nur in den Himmel gucken, Menschen, ganz viele Menschen kommen mir jetzt vor Augen, freundliche Menschen, Urlaub, auch Arbeit, Schiffe, mit dem Schiff einmal rund um Föhr fahren, mit dem Schiff nach Amrum fahren.
Du bist erlöst. Bist ins Wallung gekommen ein bisschen?
Ja.
Das ist gut.
Ja, deswegen ist gut für den Blutdruck.
Heißt der Stresstest ja auch so. Zum Schluss, was wir noch zu sagen hätten. Also wir, Volkmar Nebe und Janne Mommsen. Mhm.
Was wir zu sagen hätten? Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Suchen wir immer das Beste, was wir finden können und machen was draus. Das, von dieser Aufgabe sind wir jetzt nicht entbunden gerade. Viele Menschen tun so, als sei das eine Ausnahmesituation. Nein, das ist das Leben, wie es immer so ist. Und das ist manchmal auch jetzt blöd, aber wie gesagt, wir müssen das Beste draus machen.
Volkmar Nebe, das war schön mit dir hier an der Kaimauer zu sitzen. Einblick in das Leben eines Bestseller-Autors, das kriegt man ja auch nicht jeden Tag. So ein Blick hinter die Kulissen, das war schon was Besonderes. Ganz herzlichen Dank.
Ja, Kunst mich für. Mal.
Doch, dafür. Kunst mich mal. Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe und bis dahin bleiben Sie neugierig.
Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.